Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr auf richtig üppiges Frühstück steht, dann seid ihr richtig hier. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du bist mir immer schon sympathisch gewesen, du wirst mir von Jahr zu Jahr sympathischer. Jetzt hast du einen Artikel geschrieben über das Full English Breakfast, das vollständige englische Frühstück, und möchtest auch eine Podcast-Folge darüber machen. Find das super. Was hat dich bewogen, dieses Thema vorzuschlagen? Haben Wissenschaftler entdeckt, am besten auch noch im Peer Review überprüft, dass das Full English Breakfast das gesündeste ist, was man seinem Körper antun kann?
Ja, selbstverständlich. Und das leckerste ja zumal auch. Wir sind 10 Tage durch England gefahren, und wenn du in Hotels übernachtest, dann kannst du eben Continental und English Breakfast.
Ja. Übrigens, ja, an der Stelle möchte ich was sagen. Das Continental Breakfast ist immer das trostlose Frühstück, wo man quasi, im Prinzip kann man Marmeladenbrote essen oder so. Und das Full English Breakfast, da kannst du gleich wissenschaftlich, empirisch definieren, was alles dazugehört. Du hast dich ja gerade von der Vollständigkeit eines Full English Breakfast überzeugt. Aber ich möchte immer, da stehen manchmal solche Papp- oder Metallaufsteller. An der einen Seite steht English Breakfast, auf der anderen Seite steht Continental Breakfast, und ich möchte immer meine eigenen Aufsteller mitbringen und unbemerkt ans Buffet schmuggeln, weil ich möchte da Incontinental Breakfast hinschreiben. Das ist für mich eigentlich immer, das ist so eine schöne Vorstellung. Findest du nicht auch?
Moment, damit würdest du das englische Breakfast diffamieren wollen?
Nein, ich würde das auf die Stadt Continental, würde da Incontinental Breakfast stehen. Natürlich, in der Annahme, dass die älteren europäischen Gäste, aber lassen wir das. Ich muss das nur mal erzählen. Und jetzt also, was gehört zum Full English Breakfast denn dazu, damit es full ist, lieber Magnus?
Also ich kannte das von früher, aber ich habe es jetzt wirklich konsequent 5 Tage durchgehalten, und dann ging es einfach nicht mehr. Full English heißt dann wirklich, du kriegst ein kleines Würstchen. Mhm. Und daneben
also ein ist kleines Bratwürstchen.
Ein kleines Bratwürstchen, mhm, und dann ist da Rührei, und neben dem Rührei liegen Pilze, und neben den Pilzen liegt Bacon, also so gebratener Speck, und dann ist da eine Tomate, in der Regel eine halbe Tomate, dann ist da noch so.
Aber eine gebratene Tomate, ne?
Ja, so leicht angebratene Tomate, dann gibt's dann noch so Kartoffelpufferartiges eines, mhm, und dann gibt's dann noch ein Schälchen mit Baked Beans, das sind also so weiße Bohnen in einer rötlichen Soße.
Also was ich interessant finde, ist, du hast jetzt Rührei gesagt, bist du dir sicher, weil das Full English,
nee,
was
nee,
ich
nee.
Kenne, ist immer Spiegelei.
Du wirst gefragt, natürlich. Gefragt, und da hast du eine Auswahl. Und du kannst auch Einzelkomponenten abwählen, aber ich habe in Schwaben studiert, und die schwäbische Losung heißt ja eben bezahlt ist bezahlt. Also ne, dann willst du natürlich auch. Und das zieht dich den ganzen Vormittag Richtung Erdmittelpunkt.
Noch eine Fachfrage. Das Full English, was ich besonders mag, ist dann allerdings auch noch mit einer Scheibe gebratener Blutwurst.
Ich bitte um Entschuldigung. Ähnliche. Mein Fehler. Ja? Ich bitte um Entschuldigung. Völlig korrekt. Auch die Scheibe Blutwurst. Das Ganze, also Christiane hatte dann immer eine abgespeckte Version des Continental Breakfast.
Was ist eine abgespeckte Version des Continental Breakfast? Trockenes Toast?
Im Grunde ja. Trockenes Toast mit einem Hauch von Konfitüre oder so.
Okay.
Und das war's dann. Oder vielleicht ein bisschen Joghurt oder ein bisschen Milch mit Müsli oder so. Aber immer betonen ein bisschen. Und ich habe dann Bilder an meine Familie verschickt von ihrem und von meinem Frühstück. Und keiner hat auch nur ansatzweise geglaubt, dass ich das Kleine und sie das Große gegessen haben könnte.
Klar. Also seit ich mit dir eine ganze französische Wurst, die eine Woche hätte halten sollen, zu zweit vertilgt habe.
Wir waren zu zweit. Ich glaube, wir waren sogar zu viert. Das stimmt alles gar nicht.
Aber was du so wir sagst. Beide haben das, du und ich, wir haben, würde ich sagen, 95,7% der Wurst gegessen, was völlig in Ordnung war.
Ja, aber die
deswegen
Wurst war auch
hätte
klein.
Ich das auch. Genau, aber deswegen. Deswegen hätte ich eben auch nicht geglaubt, dass du das kleine Frühstück gegessen hast.
Warum ging auch gar nicht. Nein, ging auch gar nicht. Warum auch? Wenn ich nach England fahre, when in Rome, do like the Romans. Und wenn ich in England bin, dann esse ich halt, wie die Engländer essen. Und das war schon ganz lustig. Und das Interessante ist aber, ich war mir nicht sicher, ist das jetzt so ein Relikt aus früherer Zeit? Und im Grunde ist das da gar keiner mehr. Das stimmt aber nicht. Also wenn die Engländer im Hotel sind, wenn es besondere Anlässe gibt oder so, dann isst man englisches Breakfast. Zu Hause tut man das nicht. Das ist auch viel zu aufwendig. Da muss ja irgendein Verlierer in der Familie eine Stunde früher aufstehen, um das alles so zu bereiten.
Naja, aber ich glaube, manche machen das tatsächlich auch so als Sonntags- oder Feiertagsfrühstück.
Okay, aber dann zu besonderen Anlässen. Ja. Also das ist schon nicht das tägliche Frühstück und kann es auch nicht sein. Aber man kann es eben in allen Restaurants überall immer bestellen. Und das ist eine vollwertige Tagesmahlzeit. Die reicht bis zum nächsten Morgen. Theoretisch.
Also jetzt sprichst du aber von Kalorien und nicht von ansonstigen Inhaltsstoffen?
Naja, ich spreche nicht von Vitaminen. Also die sind dann ja eher zögerlich enthalten.
Aber da ist noch eine Tomate dabei und Bohnen?
Ja, und du kannst ja theoretisch auch einen O-Saft bestellen.
In Eiern sind doch auch Vitamine.
Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nein, aber auf jeden Fall, du hast jetzt einen Artikel darüber geschrieben und es ist jetzt kein rein gastronomischer Artikel.
Nein, ich fand einige Dinge bemerkenswert. Ich liebe dieses Land und ich war da schon häufig. Was ich einmal bemerkenswert fand, war die Tatsache, wenn du dort in ein Café gehst oder in ein Restaurant gehst oder in so ein Café in einer Kirche gehst oder irgendwo, wo sie Kaffee ausschenken, dann ist die erste Frage an dich immer, do you have any allergies?
Also haben sie irgendwelche Allergien, wenn ich das mal übersetze?
Oder Unverträglichkeiten. Ja. Also Allergien oder haben sie Unverträglichkeiten? Das fragen sie immer. Das klingt so fürsorglich und klingt medizinisch total sinnvoll, aber ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist, ist das ja völliger Blödsinn, weil hätte ich wissentlich Allergien, dann würde ich darauf achten und es ihnen sagen. Wenn ich es nicht weiß, nützt mir auch die Frage nichts.
Aber es könnte natürlich eine Fürsorge sein, dass man es nicht ansagen muss, weil man vielleicht zu genannt ist. Der Engländer der Gemeinde und die gemeine Engländerin sind ja sehr höflich und deswegen wird man dort eben gefragt. Und ist ja nicht wie in Deutschland, wo die Leute reinkommen und sagen, ich übrigens ja kein Gluten und das nicht und so. Ne?
Ah, ich glaube, das können die auch. Und ich glaube, es hat eben einfach juristische Gründe. Also man wäscht sich dadurch rein, wenn da was passiert, dann wir haben gefragt. Ja, wir haben die juristische Vorgabe. Und wir haben gefragt. Das klingt nach ganz viel Fürsorge. Und dann kriegst du aber eben dieses englische Frühstück.
Aber nur, wenn du sagst, dass du keine Allergie hast gegen Baked Beans.
Ja, Moment. Du darfst keine Allergie haben gegen Fett oder keine gegen Zucker. Und eine Allergie gegen Eiweiß ist in dem Fall, glaube ich, unproblematisch oder jedenfalls nicht sehr problematisch. Und eine Vitamin-C-Allergie ist total... Nein, gibt's ja gar nicht. Aber
in Tomaten, bitte dich.
Ja, in dieser halben Tomate, die da ist, ja. Nein, und dieses Frühstück ist einfach... Das ist so unfassbar... ungesund, weil es eine so unfassbare Kalorienbombe ist, weil du hier wirklich also einen Wochenbedarf an Fett und an Zucker bunkerst. Der Zucker ist enthalten in dieser Soße von Baked Beans. Die schmeckt eigentlich wie normale Tomatensauce, aber normale Tomatensauce besteht ja zu, ich weiß gar nicht, 50% oder so, zu einem unfassbaren Anteil aus Zucker.
Du meinst jetzt normal, mit normal meinst du fertig gekaufte Tomatensauce, nicht die, die man, also weil normal würde ich sagen,
die normale Tomatensauce, die
ich selber mache, ja?
Moment, ja, aber Moment, jetzt sprechen wir aus englischer Sicht und dann ist eine normale Tomatensauce nicht die, die du zu Hause selber machst, weil in England, die kochen nicht. Also beziehungsweise die wirklichen Engländer kochen eher wenig, bis gar nicht. Entschuldigung, jede Aussage dieser Allgemeingültigkeit ist natürlich nicht haltbar.
Liebe Engländerinnen und Engländer, wir freuen uns auf E-Mails.
Ja, aber
mail@gehirnfinger.de. Und übrigens, vielleicht kochen in deinem Verständnis die Engländer nicht gerne oder gut, aber du weißt ja so gut wie ich, dass es zumindest auch den traditionellen Sunday Roast gibt in jeder englischen Familie und dass da auch leckere Sachen wie, gut, auch ungesund, wie Custard oder so gekocht wird oder so. Und es gibt sehr viele schöne Dinge da.
Moment, die englische Küche ist toll und wenn du in ein Restaurant gehst, dann kannst du ganz wunderbar essen gehen.
Ja, vor allem ungesunde Sachen, wie übrigens überall. Also auch in Deutschland sind die besonders leckeren Sachen nicht die gesündesten.
Moment, aber ich möchte trotzdem auf zwei Details hinweisen. Erstens mal, also dieses englische Frühstück, das gibt es auf der gesamten Restwelt, glaube ich, in dieser harschen Form nicht. So kalorienhaltig wie das. Also eigentlich, ich finde es einen reizvollen Gedanken, dass man, statt dass man fragt, haben Sie Allergien, könnte man eher fragen, Warnhinweis, haben Sie ein Gewichtsproblem? Wenn ja, sollten Sie das English Breakfast vielleicht nicht bestellen und durch ein abgespecktes Continental ersetzen. Also, und man sieht, das ist statistisch irrelevant, aber wir sahen sehr, sehr viele, sehr, sehr dicke Menschen, die für eine solche Ernährung, naja, ist nicht optimal. Aber von wegen die Aussage, die kochen nicht. Also das ist meine persönliche Erfahrung bei den wenigen, die ich kenne, die kochen wenig. Und wenn du durch den Supermarkt gehst, dann fällt auf, dass der Bereich Convenience, also Fertigprodukte in irgendeiner Form, viel, viel, viel verbreiteter noch ist als bei uns. Wir gehen wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Das ist bedauerlich, weil eine gesunde Ernährung ist leichter, wenn du weißt, was du da gerade isst, wenn du es vorher zubereitet hast. Aber es ist natürlich immer aufwendig, solche Dinge selber zuzubereiten. Also Frischprodukte zu kaufen ist aufwendig, Frischprodukte zuzubereiten ist aufwendig, zeitaufwendig. Und am Ende ist es sogar noch relativ teuer, weil diese Fertigprodukte ja doch ziemlich billig sind.
Und jetzt hast du die Theorie, wenn ich das richtig verstehe, dass es in Deutschland noch mehr frisch gekocht wird als in England? Das kommt mir sehr unglaubwürdig vor, wenn ich durch unsere Supermärkte hier gehe. Kann das sein, dass du von dir auf alle anderen schließt? Und jetzt warst du mal öfter...
Moment, wir können nicht von uns auf andere schließen. Das wäre mehr als unseriös. Aber ich habe das einerseits, hatte ich den Eindruck, und zwar im Supermarkt wie auch bei Bekannten. Und ich habe auch entsprechende Dinge mal, glaube ich, vor längerer Zeit gelesen. Das könnte ich jetzt aber nicht mehr verifizieren, wo und wie und so. Aber Ich glaube, diese Aussage stimmt. Wobei ich davon ausgehe, dass die Engländer uns da eigentlich nur voraus sind. Mhm. Dass der Trend zu Fertiggerichten ja nicht rückläufig ist, sondern eben der Trend ungebrochen weitergeht. Diese Aussage kann ich nicht belegen, aber ich glaube trotzdem, dass sie stimmt.
Ich finde das interessant. Also du hast einerseits gesagt, dass man in England ja dieses Full English Breakfast nicht frühstückt.
Pardon?
Andererseits, du hast gesagt, das essen die ja auch nicht jeden Tag oder nicht zu Hause.
Nein, nicht täglich frühstückt. Ja, nicht täglich. Ja.
Andererseits hat jetzt aber trotzdem in deiner Welt das English Breakfast und die Baked Beans mit dem Übergewicht des durchschnittlichen Engländers zu tun?
Naja, das normale tägliche Frühstück wird ja wahrscheinlich eine Untermenge dieses English Breakfast sein. Also das ist ja schon eine typische Ernährung. Und wenn du diese Wurst siehst, also wenn du in sie reinschaust, dieses kleine Würstchen, das ist schon unerfreulich, was du da zu sehen kriegst. Also das hat mit einem Würstchen unseres Standards relativ wenig zu tun. Das ist alles furchtbar fett. Und da Fett ein Geschmacksträger ist, ist es auch gar nicht, das schmeckt schon lecker. Und diese Blutwurst schmeckt schon ausgesprochen lecker. Und Rührei kann auch sehr gut schmecken. Also alles kann sehr gut schmecken. Aber die schiere Menge ist ein Problem. Und das ist einfach meine Kernaussage, diese Portionsgrößen, die uns da begegnet sind, die können dir auch begegnen. Also es gibt ja Fastfood-Läden, wo du dann eben Supersize, was weiß ich, Meals kriegst, XXL und für dann nicht doppelt so teuer, sondern nur anderthalb mal so teuer oder so. Die Verführung ist schon sehr geschickt und so weiter, aber die schiere Menge, die wir zu uns nehmen, die ist halt eben ein Riesenproblem.
Übrigens, da leider Großbritannien ja nicht mehr in der EU ist, habe ich jetzt im Moment keine vergleichende Statistik, in der Großbritannien enthalten ist, gefunden. Aber machen wir doch mal einen kleinen Exkurs.
Ich möchte die Hörer kurz auf etwas aufmerksam machen. Immer wenn ich länger monologisiere und der Blick von Herrn Finger so ein bisschen nach schräg rechts unten aus meiner Bildschirmperspektive ein bisschen schräg nach rechts unten geht, dann weiß ich, der googelt gerade was, um mich irgendwie in die Pfanne zu hauen.
Aber er weiß nicht was.
Manchmal gelingt es eben nicht. Manchmal gelingt es ihm doch.
Ausnahmsweise würde ich dich gar nicht in die Pfanne hauen. Also in die Pfanne hauen würde ich viel lieber gerne jetzt so eine kleine Blutwurst vom Full English Breakfast. Ich wollte dich fragen, was glaubst du, sind die übergewichtigsten Länder Europas? Und wie gesagt, in dieser Statistik ist UK jetzt nicht drin, also kann ich dich gar nicht in die Pfanne hauen. Was würdest du sagen, so unter den Top 5, weil wer ist dabei?
Also Irland könnte dabei sein, ne?
Könnte dabei sein.
Republik Irland, richtig. Ja, klar. Also die obersten fünf, ich sag mal drei in der Hoffnung, dass zumindest einer da drin ist. Also ich würde tippen auf Irland.
Ja.
Ich würde tippen auf, wahrscheinlich würde ich tippen auf so eher so Südosteuropa, also Osteuropa, Polen, vielleicht Griechenland. Kommt nichts mehr. Sicherheitshalber.
Also die Top 5. Malta, Kroatien, Island, Tschechien. Gut, da warst du vielleicht mit Osteuropa dran. Und dann kommt Ungarn. Ja, ich weiß nicht, ob du da auch dran gedacht hast. Insofern ist das richtig. Aber direkt nach Ungarn, und da muss ich auch sagen, also es geht jetzt darum, 64,8%. Allerdings muss man sagen, übergewichtig ist man sehr leicht. Ja.
Es ist nicht das, was wir als Adipositas per Magna bezeichnen.
Genau. Okay, also ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, weil ich selber ja auch ein bisschen dick bin. Also es geht nicht um die unfassbar Fetten, wo man sich zwingen muss, den Mund nicht aufzureißen, wenn sie vorbeigehen, dass sie überhaupt noch gehen. Es geht einfach um Leute, die einen, ich glaube, ich habe es jetzt hier nicht geguckt, aber in vielen anderen Studien ist es immer so, BMI über 25. Also da, wenn man einmal im Jahr Full English ist, ist man da schon drüber. Aber gut, jetzt 64,8, Malta 64,7%, Kroatien, dann Island 62,1%, Tschechien und Ungarn 59,9%, also ganz knapp unter 60%. Und dann mit 59% Übergewicht Finnland, deine Freunde in Finnland.
Wie meine Freunde in Finnland?
Ja,
das ist doch bestimmt getürkt, das glaube ich nie. Das kann nicht sein. Das ist ein statistischer Irrtum, ein Ausreißer, eine Fehlzählung.
Kann man gar nicht werten. Dann ist es so, also das ist sechster Platz Finnland, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Auf dem 12. Platz und auf dem 13. Platz die von dir diffamierten Polen und Griechenland. Möchte mich in dieser Form bei allen Hellenen und Polen entschuldigen. Dann aber 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Platz erst Deutschland. Also vielleicht haben wir hier wirklich noch ein bisschen aufzuholen in der Convenience-Food-Völlerei.
Schade, dass die Briten durch den Brexit nicht mehr in der Tabelle sind.
Ja, aber ich kann natürlich gucken, wie viel übergewichtig sind. Irland übrigens vielleicht ganz kurz noch, 3-4 Plätze vor Deutschland, 55,8. Aber da merkt man auch, da sind dann die Zahlen gar nicht so weit auseinander. Okay. Also wir sind jetzt bei Irland bei 55,8%, Deutschland 53,5% Übergewichtige.
Eine Bemerkung, die mir gestern in einem interessanten Artikel aufgefallen ist, ging um Olympia, ging um Sportler, ging um eine Sportlerin, die diffamiert wurde. Ich weiß nicht, in welchem Bereich sie Sport macht, weiß ich nicht mehr. Die ist relativ stämmig und die wurde dann wohl diffamiert als dick oder wie auch immer. Und da hat irgendeiner von diesen Idioten geschrieben, die hat bestimmt einen Body-Mass-Index von über, ich weiß nicht was. Und dann hat sie schlicht zurückgeschrieben, der Body-Mass-Index sagt ja bei Sportlern schon überhaupt nichts aus. Und das ist auch völlig richtig. Der Body-Mass-Index setzt ja schlicht und einfach das Gewicht in Relation zur Körpergröße.
Ja.
Und ob du nun einen fetten Bauch hast oder wahnsinnige Muskeln an den Oberschenkeln oder Oberarmen oder wo auch immer, wird vom Body-Mass-Index nicht unterschieden. Und ein dicker Fettbauch ist natürlich also physiologisch sehr viel problematischer als ein muskulöser Körperbau.
Trotzdem glauben wir mal nicht, dass die Tschechen alle so wahnsinnig sportlich
sind. Nein, sind sie nicht. Die Finnen, aber vielleicht schon, weil die rudern ständig. Ich glaube, dieser finnische Ausreißer ist durch das Rudern und Saunieren zu erklären. Nee, Saunieren macht, glaube ich, keine Muskeln.
Ich kann dir sagen, du hast gerne Full English Breakfast und du hast gerne recht. Und ich habe für die Briten sehr vorteilhafte eigene Zählweise, die unterscheiden dann nämlich zwischen zwei BMIs, sozusagen Obesity and Overweight. Aber ich habe jetzt auch mal den Body Mass Index über 25 als Kriterium genommen, beide Zahlen zusammengezählt. Und danach wären sie auf dem dritten Platz, wenn sie noch in der EU wären, nach Malta und Kroatien.
Ja, also wäre meine Einschätzung nicht so ganz falsch.
Nee, überhaupt nicht.
Ich muss ja eigentlich immer eine medizinische wichtige Herzensbotschaft loswerden.
Ja.
Und in diesem Fall, das war eigentlich der Kern meiner Idee und der Kern auch meines Artikels, den ich geschrieben habe. Also es gibt ja unfassbar viele Diät-Tipps. Also zu welcher Tageszeit du essen darfst oder eine Eiweißdiät, also nur Eiweiß, dann gibt es sogar eine Diät nur Fett oder nur Kohlenhydrate oder was der Teufel was. Oder eine spezielle Diät abhängig vom Geschlecht oder eine spezielle Diät für Alter, Berufsgruppe, Blutgruppe gibt es übrigens auch, Blutgruppendiät. Das ist ziemlicher Tinnef. Damit umschreiben wir im Ruhrgebiet Blödsinn. Der entscheidende Diät-Tipp ist einfach weniger, also wirklich weniger. Und dieses English Breakfast und voller Teller und bezahlt ist bezahlt, dann isst man ihn auch auf. Das bereut man dann allerdings eine halbe Stunde später, aber man hat es getan.
Das heißt, es geht ja nicht um die Vielfalt, es geht hier um die Menge.
Es geht mir um die Menge. Es geht mir tatsächlich um die Menge. Das ist natürlich umso problematischer, je hochkalorischer das ist, was du isst. Also, wenn das sehr fetthaltig ist. Fett enthält pro Gramm doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß oder Zucker. Und insofern ist Fett natürlich problematischer. Aber die schiere Menge ist einfach das entscheidende Riesenproblem. Wir essen viel zu viel zu viel. Eigentlich hängt es weniger davon ab, was wir essen und noch nicht mal, wann wir es essen, sondern vor allen Dingen, wie viel wir davon essen. Eigentlich ist alles erlaubt, aber eben in Grenzen.
Ich finde das interessant, weil ich hätte eine andere Empfehlung vermutet.
Ach.
Ja. Und zwar, ich habe ein Buch gelesen mit dem reißerischen Titel The Gluten Lie and Other Myth, also die Glutenlüge und andere Mythen, in dem nicht gesagt wird, dass es keine Glutenunverträglichkeit gibt und so weiter und so fort, sondern in dem von sozusagen Angstwellen betreffend bestimmte Nahrungsmittel oder Stoffe gesprochen wird. Und zwar, wie über die Jahrzehnte mal Salz das Schlimmste ist, mal Zucker das Schlimmste ist, mal Fett das Schlimmste ist und so weiter und so fort. Und wie es immer auch verschiedene Heilsversprechen gibt, was man essen soll, wie man sich ernähren soll, um dann immer ganz gesund zu sein und ganz lange zu leben. Das sind immer die gleichen Versprechen. Es fängt an bei Dingen aus dem, ich glaube, um 1900, wo jemand propagiert hat, sich nur von Bananen zu ernähren, was eine Zeit lang als das Gesündeste und so weiter. Der Autor, interessanterweise übrigens Religionswissenschaftler vergleichender, also der hat das als Kult betrachtet sozusagen. Der schreibt im letzten Kapitel, nach allem, was er wüsste, und er hat sich jetzt wirklich mit sehr vielen Ernährungsspezialisten unterhalten, gibt es nur eine Erklärung seiner Meinung nach oder eine Empfehlung, was man machen sollte, um gesund zu bleiben. Da geht es jetzt nicht nur um Übergewicht. Und er sagte, die Regel muss eigentlich sein, besorge dir die Ausgangsstoffe und koche selbst. Und der spricht nicht von der Menge, der spricht nicht von den Inhaltsstoffen. Er sagt, egal was du machst, wenn du es selber zubereitest und gar nicht die vorgefertigten Sachen nimmst, bist du meiner Meinung nach auf der, in Anführungszeichen, sichersten Seite. Und das hätte ich gedacht, kommt jetzt von dir auch.
Das korrespondiert ja sogar miteinander. Weil wenn du die Sachen selber zubereitest, wenn du weißt, was drin ist, dann wirst du niemals diese unfassbaren Mengen von Zucker da reinschütten. Das hältst du ja gar nicht für möglich, wie viel Zucker da drin ist.
Dann kann man auch wieder mehr essen, weil nicht so viel Schlechtes drin ist.
Ja, da kannst du mehr essen, weil die anderen Stoffe ja auch mehr satt machen.
Ja.
Wir waren mal in einem georgischen Restaurant zum selber mitkochen. Also wir waren in der Küche und haben dem Koch über die Schulter geschaut. Und dann hatte der ein Fleischgericht mit einer Soße. Und dann hat der da ein Kilo Zucker reingeschüttet. Wir haben uns ausnahmslos erschrocken, weil wir das niemals für möglich gehalten hätten, dass da überhaupt Zucker drin ist. Mhm. Und wenn du selber kochst, tust du das natürlich nicht. Mhm. Insofern würde ich die andere Aussage auch ausdrücklich unterstreichen. Also ich glaube, wenn du alles selber zubereitest, dann ernährst du dich per Definition im gesünder, weil du weißt, was drin ist.
Hat es denn geschmeckt beim Georgia?
Es hat toll geschmeckt. Das Erstaunlichste war, dass du bei dieser Soße gar nicht gemerkt hast, dass da so viel Zucker drin war. Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, das war zuckersüß und das hast du gar nicht so eingeordnet. Das war furchtbar, das war wirklich schlimm. Das war dem aber gar nicht als Problem klar. Das andere gilt natürlich trotzdem. Wir essen zu viel, die Portionsgrößen sind zu viel. Aber jetzt den Leuten zu sagen, jetzt koch doch einfach selber, so einfach ist es nicht. Ich meine, wenn du berufstätig bist, wenn du eine große Familie hast oder so, selber kochen ist einfach aufwendig. Diese klar. Convenience, also Fertigprodukte, also Convenience heißt ja, ich weiß nicht, wörtlich übersetzt, einfach angenehm oder...
Wahrscheinlich würden wir es mit praktisch übersetzen oder
ja.
so. Ne?
Und ja, das sind sie ja eben auch. Ich meine, du kannst die Dinger in die Mikrowelle oder sonst wohin schieben und dann holst du sie raus und sie sind fertig. Und sie sind auch für eine große Familie fertig. Mhm. Zu sagen, das andere ist billiger, stimmt ja so nicht, weil der Zeitaufwand ist nicht mit eingerechnet, die Strompreise sind nicht mit eingerechnet, all das, was du dann eben machen musst, ist nicht mit eingerechnet. So doof sind die Leute ja nicht, die dann eben diese Fertigprodukte für sich verkochen. Aber es ist eben einfach ein Problem. Und die schiere Menge ist eben wirklich ein Problem. Und dieses English Breakfast war ein Musterbeispiel für mich für eine Riesenportion, wie es sie auch in Fastfood-Restaurants geben kann. Aber das als traditionelles Englisches, das ist schon unglücklich.
Also meine Wahrnehmung ist, man merkt, dass du Katholik bist.
Oh.
Weil
wie mein?
Andere schränken sich ein, aber du isst 5 Tage Full English Breakfast und dann kommt die Beichte, sprich der Artikel. Und dann ist dann auch wieder alles in Ordnung.
Oh, also, Moment, so rum, Entschuldigung, so rum würde ich das sogar akzeptieren. Ich war mir jetzt nicht klar, wie du die Drehung zum Katholizismus hinkriegen würdest. Zumal ich ja gerade aus einem anglikanischen Land kam, was sich ja abgespalten hat von der katholischen Kirche damals.
Aber jetzt ist es klar, ne?
Wegen der zweiten Ehe von Heinrich dem VIII. Mhm. Aber jetzt ist es klar und ich würde das auch akzeptieren. Ich habe in dem Sinne gebeichtet und jetzt ist alles wieder gut. Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Durchschnittsfrühstück hier, außer sonntags, dass mein Durchschnittsfrühstück aus einer Tasse Kaffee besteht. Und wenn ich gut drauf bin, aus 2.
Also erstens, das bleibt eh bei keinem hängen, sondern was bei den Leuten hängen bleibt, ist 5 Tage Full English. Aber ich möchte an der Stelle einfach etwas sagen, was ja auch aus Angelsachsen kommt, nämlich, wie heißt es dort? Do as I say, not as I do. Also folgt dem, was ich sage und nicht dem, was ich vorlebe. Und das ist, glaube ich, hier medizinisch der beste Rat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.